Die Radio Wissen. Update.
Sie haben unser ganzes Hab und Gut geplündert. Deswegen mussten wir fliehen. Es gibt drüben keine Leibessicherheit mehr für uns. Zuflucht gibt es für uns nur noch in der Türkei. Wir sind vor der IS-Miliz geflohen. Sie haben meine beiden Onkel und deren Kinder getötet. Viele Menschen wurden getötet.
Diese Flüchtlinge gehören zu den mehr als 130.000, die in den letzten Tagen aus dem Norden Syriens in die Türkei geflohen sind. Die meisten von ihnen sind Kurden. Und der Strom reißt nicht ab. Die Türkei bereitet sich darauf vor, dass es Hunderttausende werden könnten. Das ist mein Thema im Update. Ich bin Anne Zuber. Hallo zusammen.
Update.
Die Terrormiliz IS hat im Norden Syriens direkt an der Grenze zur Türkei ein Dorf nach dem anderen erobert. An einigen Stellen sollen die Kämpfer bis zu 10 Kilometer an die kurdische Stadt Kobane herangerückt sein. Die Flüchtlinge berichten, dass wahllos Bewohner hingerichtet oder verschleppt werden. Von kurdischen Kämpfern heißt es zwar, dass sie den IS-Vormarsch vorerst gestoppt haben, die Menschen fliehen aber weiter. Carol Batchelor vom UNO-Flüchtlingshilfswerk UNHCR sagt, dass insgesamt 150.000 Menschen vertrieben worden sind. Noch nicht alle seien in der Türkei angekommen. Und genau wie die türkische Regierung auch, geht Carol Batchelor davon aus, dass das Ende noch nicht erreicht ist.
So it could well go again into the hundreds of thousands. We need assistance for core life-saving support.
Batchelor bittet um internationale Hilfe, um das Überleben der Flüchtlinge zu sichern. Die Türkei hat angekündigt, alle Flüchtlinge aufzunehmen. Allerdings berichtet UNHCR, dass einige Grenzübergänge zwischendurch wieder geschlossen wurden. Deutschland plant wegen der vielen Flüchtlinge aus Syrien und dem Irak eine internationale Konferenz, und zwar für Ende Oktober. Auf dem Treffen soll es um die Frage gehen, wie können die Nachbarstaaten von Syrien und dem Irak entlastet werden. Die grüne Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth hat im Deutschlandfunk gefordert, dass Deutschland und Europa deutlich mehr syrische Flüchtlinge aufnehmen als bisher.
Das ist eine Herausforderung, die Aufnahmestaaten, die Nachbarstaaten Syriens völlig überlastet. Und wenn nicht Europa tatsächlich bereit ist, eine deutlich andere Politik für diese Menschen auch zu tun, dann kollabieren die Staaten.
Aber diskutiert wird international nicht nur über die Aufnahme von Flüchtlingen, sondern auch über militärische Hilfe. Im Norden Syriens kämpft vor allem die Kurdenbewegung PYD gegen die IS-Milizen. Sie hat jetzt Hilfe von den USA und von Europa gefordert. Allerdings ist die Lage in Syrien kompliziert, denn die PYD ist die Schwesterpartei der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK. Die PKK hat in der Türkei jahrzehntelang für einen eigenen Staat gekämpft und sie gilt in der Türkei, der EU und den USA offiziell als terroristische Vereinigung. Jetzt hat sie ihre Anhänger dazu aufgerufen, an der Seite der PYD gegen IS zu kämpfen. Westliche Hilfe für die PYD würde also bedeuten westliche Hilfe für die PKK. Von internationaler Seite kann die PYD deshalb wenig Hilfe erwarten, meint der Terrorismusexperte Guido Steinberg von der Stiftung Wissenschaft und Politik im Deutschlandfunk.
Aus politischen Gründen ist es unmöglich, die syrischen Kurden und deren wichtigste Vertretung, die PYD, ebenso zu unterstützen wie die irakischen Kurden, vor allem weil die Türken da im Weg stehen werden. Deswegen habe ich da wenig Hoffnung, dass sich die Situation vor Ort verbessert. Wir werden es auf lange Sicht hinaus mit Kämpfen zwischen IS und den syrischen Kurden zu tun haben.
Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier hat nochmal deutlich gemacht, dass Deutschland an syrische Rebellen keine Waffen liefern wird. Anders als an die Kurden im Nordirak. Denn in Syrien, heißt es aus dem Auswärtigen Amt, sei das Restrisiko zu groß, dass die Waffen in die falschen Hände gelangen.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Die Situation der syrischen Flüchtlinge und der Umgang der Türkei und anderer Staaten damit wird auch im Netz diskutiert. Auf tagesschau.de schreibt Nutzerin B. Conny. Kann sich ein unmittelbarer Nachbarstaat der Krisenregion wirklich nur mit humanitärer Hilfe zufrieden geben? Und wird die Türkei durch die Masse an Flüchtlingen nicht auch langfristig geschwächt? Da muss Europa selbstverständlich mehr Hilfe leisten. Auf zeit.de findet User Silberschmied0815: Die Türkei hat zur Verschärfung der Probleme in Syrien das Ihrige getan. Und jetzt die Chance zur Wiedergutmachung. Viele Nutzer fordern, dass der Westen den Flüchtlingen mehr hilft. FTRIS schreibt auf tagesschau.de: Worauf wartet der Westen? Bis alle Menschen ihre Heimat verlassen haben oder von ISIS umgebracht worden sind? Diese Menschen brauchen dringend Unterstützung. Nutzer Mironescu kritisiert die Bundesregierung auf zeit.de. Statt Millionen Euro in falsch angelegte Asyl-, Einwanderungs- und Integrationsprogramme zu investieren, sollte der deutsche Staat hier schnell und unkompliziert mit ausreichend Geld helfen, um funktionierende Zeltstädte auf der türkischen Seite der Grenze zu errichten.
Was sonst noch wichtig war?
Frankreich ist wirtschaftlich angeschlagen und aus Deutschland kommt immer wieder der Vorwurf, ihr tut nicht genug, um angekündigte Reformen auch umzusetzen. Bundeskanzlerin Angela Merkel und der französische Regierungschef Manuel Valls haben heute in Berlin über diese Wirtschaftsthemen gesprochen. Valls hat versprochen, dass Frankreich liefern wird.
Ich verstehe die Zweifel der Deutschen, aber wir werden unsere Reformen zügig umsetzen, im Interesse Frankreichs und Deutschlands.
Merkel nannte das französische Sparprogramm ambitioniert und sagte, das Land sei auf einem guten Weg. Sie mahnte aber auch, Frankreich müsse sich an die Regeln der EU halten. Frankreich hat angekündigt, auch in den nächsten beiden Jahren mehr Schulden zu machen, als es die EU eigentlich erlaubt. Bundeswehrsoldaten sollen freiwillig nach Westafrika reisen, um dort im Kampf gegen Ebola zu helfen. Dafür wirbt Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen. Deutschland will ein mobiles Krankenhaus in der Region einrichten, wahrscheinlich in der liberianischen Hauptstadt Monrovia. Und dafür braucht es Personal, hat von der Leyen im Morgenmagazin von ARD und ZDF gesagt. Und zwar im Schnitt 100 Personen für 50 Krankenhausbetten.
Denn die Arbeit in diesen Schutzanzügen hält man 4-5 Stunden aus, dann braucht es eine Pause. Man braucht immer 2 Personen mindestens, die in ein Krankenzimmer gehen, um zu behandeln, um sich gegenseitig auch zu schützen.
In 4 Wochen soll das Krankenhaus einsatzfähig sein. Zusammen mit den USA und Frankreich beteiligt sich Deutschland außerdem ab nächster Woche an einer Luftbrücke. Bei Amazon wird seit heute wieder gestreikt. An 4 Standorten haben die Mitarbeiter die Arbeit niedergelegt. Für höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen. Verdi will, dass die Amazon-Mitarbeiter Tarifverträge wie im Einzelhandel bekommen. Amazon sieht sich aber als Logistikunternehmen und will seine Mitarbeiter deshalb nur nach den Bedingungen der Logistikbranche bezahlen. Wenn das Unternehmen nicht einlenkt, will Verdi weiter Druck machen, sagt Gewerkschafter Heiner Reimann.
Die Bewegung wächst und wir sind mittlerweile so weit, dass wir uns international vernetzen. Das heißt also mit Schwestergewerkschaften in Polen und Tschechien stehen wir im engen Austausch. Auch da wird es in Zukunft schlagzeilenträchtige Aktionen geben. Allein schon vor dem Hintergrund, dass Amazon ja zum Beispiel das Werk in Tschechien gebaut hat, um auch Deutschland zu entlasten, sagen wir mal so.
Der aktuelle Streik in Leipzig, Bad Hersfeld, Graben und Rheinberg soll noch bis morgen Abend dauern. Verdi hat aber für die nächsten Monate, auch speziell für die Vorweihnachtszeit, weitere Streiks angekündigt.
Was noch wichtig wird.
Auf der ganzen Welt sind schon gestern Hunderttausende Menschen auf die Straße gegangen, haben für einen besseren Klimaschutz demonstriert und Entscheidungen gefordert. Und zwar vom UNO-Klimagipfel, der morgen in New York stattfindet. Eröffnet wird das Treffen von dem neuen UNO-Klimabotschafter Leonardo DiCaprio. Er war gestern bei der Demo in New York dabei.
As we all know, it's going to have to involve the largest movement, I think, as we were discussing in human history.
Es braucht die größte Anstrengung in der Geschichte der Menschheit, sagt DiCaprio, denn die Verhandlungen über einen neuen Weltklimavertrag kommen nicht voran. Der Gipfel morgen ist sozusagen ein Zusatzgipfel, damit die schleppenden Gespräche wieder in Gang kommen und der Zeitplan eingehalten werden kann. Denn der neue Weltklimavertrag soll Ende nächsten Jahres bei der UNO-Klimakonferenz in Paris verabschiedet werden. Dafür müssen die Staaten aber konkret festlegen, wie viel CO2 sie maximal noch ausstoßen wollen.
Und sonst in der Welt?
Italien hat jetzt weniger Schulden, weil das Land seine Berechnungsmethode umgestellt hat. Bisher hatte das Land im vergangenen Jahr Schulden in Höhe von rund 133% seiner Wirtschaftsleistung gemacht. Jetzt sind es 5 Prozentpunkte weniger. Auch die Neuverschuldung ist durch die neue Methode gesunken. Ab sofort rechnet Italien auch die Produktion und den Handel mit Drogen mit in die Bilanz. Auch der Schmuggel von Zigaretten wird berücksichtigt. Wenn Unternehmen in Forschung und Entwicklung investieren, wird das ebenfalls als Investition verbucht und damit bei der Berechnung berücksichtigt. Italien orientiert sich mit der neuen Berechnungsmethode an Vorgaben der Vereinten Nationen. Damit sollen Konjunkturdaten weltweit einheitlicher erfasst werden. Heute beginnt in New York die UNO-Weltkonferenz der indigenen Völker. Auch die Sami, die ganz im Norden Europas leben, erhoffen sich von der Konferenz mehr Druck auf die Regierungen in Skandinavien. Ein Sprecher vom Samischen Rat der schwedischen Kirche sagte Radio Schweden, die Regierung müsse endlich die UNO-Konvention für indigene Völker ratifizieren. Sie regelt unter anderem die Rechte der Urvölker auf ihre Kultur und ihr Land. In Schweden gibt es immer wieder Konflikte, weil die Regierung dort Bergbau betreiben will, wo die Sami leben. Weltweit gibt es Staaten zufolge rund 5000 Völker, die besonderen Schutz brauchen. Dazu gehören zum Beispiel die Indianer in Nord- und Südamerika, die Aborigines in Australien, die Adivasi in Indien und die Pygmäen in Zentralafrika. Bisher hat aber kaum ein Land die Konvention zum Schutz dieser Ureinwohner umgesetzt, auch Deutschland nicht. Neuseeland will sich in Zukunft optisch stärker von seinem ehemaligen Mutterland Großbritannien abgrenzen. Deshalb sollen die Einwohner im nächsten Jahr über eine neue Nationalflagge abstimmen. Das hat Regierungschef John Key angekündigt. Er wünscht sich, dass in Zukunft der britische Union Jack aus der Nationalfahne verschwindet. Begründung: Der Union Jack repräsentiere eine Kolonialära, die vorbei sei. Zurzeit ist die neuseeländische Flagge blau, hat links oben in der Ecke den Union Jack und in der rechten Hälfte vier rote Sterne. Key schlägt eine schwarze Flagge mit einem silbernen Farnblatt darin vor. Dieses Symbol tragen auch schon die Nationalmannschaften des Landes. Die Abgrenzung von Großbritannien soll aber auf die Flagge beschränkt bleiben. Die Queen soll weiter Staatsoberhaupt von Neuseeland sein.
Wissensnachrichten.
Es wird so langsam voll auf dem Mars. Um den Planeten rum fliegen schon einige Sonden. Jetzt kommen noch zwei dazu. Sophie Stiegler aus den Wissensnachrichten. Bei wie vielen sind wir damit jetzt insgesamt?
Ja, das wären dann jetzt fünf. Also neu sind MAVEN, das ist eine Sonde der NASA, und MOM, eine aus Indien. Und die kommen dazu zu den Veteranen Odyssey und Mars Express. Die beiden sind schon seit über 10 Jahren rund um den Mars unterwegs. Und MRO, der ist seit rund 8 Jahren da. Und tatsächlich, um keinen anderen Himmelskörper gibt es mehr Raumsonden, weder um die Sonne noch um den Mond.
Also kann man sagen, volles Haus. Was sollen denn die zwei neuen Sonden dann noch beisteuern?
Ja, da geht es vor allem um die Frage, warum es denn jetzt kein flüssiges Wasser mehr auf dem Mars gibt. Wasser gibt es zwar dort, aber als Eis im Boden. Für flüssiges Wasser ist es erstens zu kalt und zweitens lässt das die dünne Atmosphäre sowieso nicht zu. Früher muss das aber mal anders gewesen sein. Das beschreibt Bruce Jakoski, der ist der wissenschaftliche Leiter der MAVEN-Mission.
We see evidence for lakes.
Es gibt Hinweise auf Seen, Flussläufe, viele Hinweise auf flüssiges Wasser, das ein ganz anderes Klima verlangt als das Klima heute. Das führt uns zu der Frage, wo ist das Wasser hin? Wo ist das CO2?
Where did the CO2 go from that early environment?
Die indische Mission MOM, die geht in die gleiche Richtung, soll sich aber anschauen, wie andere Gase den Klimawandel auf dem Mars so beeinflusst haben.
Und warum ist das Interesse am Mars gerade so groß? Man könnte ja auch fast sagen, es ist ein beliebtes Ausflugsziel.
Ja, quasi. Also die Forschung in den letzten Jahren hat einfach sehr viel Spannendes zutage gefördert. Zum Beispiel eben, dass der Mars mal feucht und warm war. Und da will man natürlich auch die Frage beantworten, und gab es auch Leben? Dazu kommt eben, dass viele Länder jetzt auch die Technologie für Flüge dahin haben. Die will man natürlich ausprobieren und dann auch vorzeigen.
So viel also zum Weltraum. Wir gucken jetzt in die Tierwelt. Da wird schon lange diskutiert, ob Tiere eine Persönlichkeit haben. Und dazu gibt es jetzt einen neuen Test.
Genau, da geht es um Optimismus und Pessimismus bei Hunden. Also der Frage, erwarte ich Gutes von der Zukunft oder nicht? An der Uni Sydney wurden dazu Hunde konditioniert mit 2 Tönen. Bei dem einen gab es immer Wasser und bei dem anderen immer Milch. Die mochten sie eigentlich lieber. Die gab es aber auch nur, wenn sie dazu so eine Art Buzzer gedrückt hatten. Und um jetzt zu testen, wie optimistisch oder pessimistisch die Tiere waren, gab es später weder den Wasser- noch den Milchton, sondern einen neuen. Und tatsächlich drücken manche Tiere auch beim neuen Ton auf den Knopf. Und das wurde dann so gewertet, dass die dachten, oh, hoho, das kann ja mal nur Gutes heißen, auch wenn ich den Ton noch nicht kenne, gleich mal nachschauen. Andere Tiere reagierten aber kaum und die waren dann auch überhaupt übervorsichtig und ganz schnell frustriert.
Und diese Reaktion soll jetzt bedeuten, ja, die haben tatsächlich eine eigene Persönlichkeit?
Genau, also um auszuschließen, dass die einfach nur einen schlappen Tag hatten, die Tiere, wurde der Test an mehreren Tagen wiederholt. Und es wurden auch Hunde genommen, die ähnlich aufgewachsen sind. Damit wollten die Forscher ausschließen, dass nur die Umgebung entscheidet, wie sich die Tiere verhalten. Persönlichkeiten wurden nämlich schon bei verschiedenen Tieren beobachtet, also dass sich das eine generell viel aggressiver verhält oder neugieriger ist. Aber da hat man immer gesagt bisher, das liegt halt an der Umwelt. Oder eben der Mensch, der will viel zu gerne menschliche Eigenschaften in den Tieren sehen und interpretiert da zu viel. Auch die neue Studie aus Australien, muss man sagen, ist da aber kein richtiger Beweis. Aber es ist zumindest der Versuch, ein möglichst objektives Experiment zu so einem schwierigen Thema zu machen.
Und zum Schluss gucken wir noch unter die Erde.
Ja, und zwar auf das Grundwasser in Island. Das haben schwedische Forscher untersucht und glauben, dass sie damit vielleicht mal Erdbeben vorhersagen könnten. Sie haben nämlich gemessen, dass sich die Zusammensetzung des Wassers vor 2 Erdbeben vor ein paar Jahren verändert hat. Da waren zum Beispiel mehr oder weniger Natrium-Ionen drin. Warum das so war, ist jetzt noch nicht so ganz klar, aber die Wissenschaftler vermuten, dass sich vielleicht vor den Erdbeben Gesteine verschoben haben und deshalb andere Wasserquellen unter der Erde vermischt wurden und sich so die Zusammensetzung geändert hat. In jedem Fall wollen die Forscher jetzt schauen, ob man eben solche Veränderungen als Warnhinweis für Erdbeben verwenden kann.
Dankeschön, Sophie Stiegler aus den Wissensnachrichten.
Wetter.
In großen Teilen Deutschlands ist der Abend sehr herbstlich, mit Regen und viel Wind, ab und zu auch Gewitter. Nur ganz im Westen ist es noch längere Zeit schön, mit sonnigen Abschnitten, wärmer als 16 Grad, war es aber heute nirgendwo im Land. Morgen wird es wieder etwas wärmer als heute, dann sind bei 13 bis 18 Grad auch wieder mehr Sonnenstunden möglich.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr und als Podcast auf dradiowissen.de.